Nathan, erster Samuel. Also, wir befinden uns jetzt ungefähr 1000 Jahre vor Jesus seiner Geburt. So, also alles, was jetzt passiert, so, ist 1000 Jahre vorher passiert. Und ich würde so anfangen, einfach mal anzulesen. Und es war ein Mann, also 1. Samuel 1. Es war ein Mann aus Ramathaim, Sophie. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche, vom Bergland Ephraim. Der hieß Elkanah, ein Sohn Jeruchams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Sufs, eines Ephratiters. Tolle Namen, Sohn. Aber jedenfalls, Ephratiter war, er war auf jeden Fall ein Levit. Ne? Und die Leviten waren ja, war ja der Stamm, der verteilt war unter all seinen Brüdern, unter allen Stämmen von Israel. Die Leviten waren die, die im Tempel gedient haben, ne? Und am Tempel. So. Und ja, die auch so die Ansprechpartner waren für geistliche Sachen, für das Volk, weil die waren überall zu finden. So, wenn man ein geistliches Problem hatte, ist einfach hin. So, und das war. Er hatte aber zwei Frauen, was in der Zeit selbst in Israel nicht okay war eigentlich. Ich meine, man hat zwar die Augen zugedrückt, so, ne, aber so öffentlich durfte man das jetzt nicht unbedingt so, also man konnte nicht stolz drauf sein. Weil Gott hat auch gesagt, man darf nur eine Frau haben. So. Jedenfalls, er hatte zwei Frauen. Die eine, die hieß Hannah, und die andere Penina. Penina aber hatte Kinder von ihm. Und Hannah hat keine Kinder. Dieser Mann nun, der ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. So, also das war ein echt frommer Mann. Und wenn man nachher weiterliest, man sieht schon, er und seine Frau sind nicht nur Diener Gottes, sondern die lieben einfach Gott mit dem ganzen Herzen. Die haben eine lebendige Beziehung mit ihm. Es ist nicht nur religiös, sondern weißt du, Gott wohnt in ihren Herzen. So, und sie schreien mit ihrem Herzen zu ihm. So, und er besucht, steht ja hier jedes Jahr diese Feste. Es gab drei große Feste beim Juden, so Laubhüttenfest und ist egal. Aber jedenfalls war das so ein großes Fest, und da geht man wieder hin, um zu opfern. So, Vers 4. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, da gab er seiner Frau Penina, das ist die mit den Kindern, und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Also es war so ein Dankopfer, das man gemacht hat, und beim Dankopfer war es so, es war eine große Grillparty, die man mit Gott gefeiert hat. Man hat da seine Opfergabe zum Altar gebracht, die Priester haben das zubereitet dort und gegrillt, ne? So, und dann konnten halt das Lamm essen danach. So, also war es eigentlich ein riesen Barbecue. Gott hat das Fett bekommen und den Wohlgeruch und die anderen das Fleisch, so, und eigentlich dient es dazu, mit Gott Gemeinschaft zu haben. So, und zwar ein Dank. Also wie ein großer Tisch, mal jeder hat was bekommen. So. Wo war man? Okay, Vers 5. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte die Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Das bedeutet, sie war unfruchtbar, konnte keine Babys kriegen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Rede, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und damals war es so, da war es noch nicht so, dass die Frau halt Karriere machen wollte. Ne? Vielleicht wollte, aber konnte nicht. So, für Frauen gab es keine Karriere. So, die hatten bestimmte Aufgaben und waren ja, die niedrige Form des Menschen, sozusagen. So, die durften Wasser bringen und so weiter, aber die durften halt gar nichts eigentlich. So. Und wenn eine Frau damals keine Kinder bekommen hatte und erst recht keine Söhne, so, dann hat das bedeutet beim Juden, dass die Frau halt eine Sünderin ist oder Gott nicht wohlgefällig, ne? So wie damals auch kranke oder behinderte Menschen. Das ist beim Muslimen heute noch so, das ist halt eine Strafe von Gott, weil sie ein sündhaftes Leben haben, so ein, ne? So ein, also Gott bestraft sie mit Krankheit oder ja mit Verschluss, so dass keine Babys kommen oder mit sonst irgendwas. So ein, und die Alkana, nee, die Penina, das war die zweite Frau von dem, wie heißt der? Von dem Alkana. Ist das ein Männername, ja? Naja, jedenfalls, die erste Frau war die Hanna und die zweite die Alkana. So, Penina. So, und die hat die Hanna ganz schön gemobbt. So Vers 7. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte jene sie, so dass sie weinte und dass sie nichts aß. So. Alkana aber, ihr Mann, der sprach dann zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum bist du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages, da stand die Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr, der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihm den Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. So, und dieses Gelübde, das sie abgelegt hat, das sind alles erstmal Infos, damit man so einen Eindruck kriegt. So, das bedeutet, Naris hat Sirene. So, und das war jemand, der für eine bestimmte Zeit eigentlich nur so gesagt hat: Mein Leben soll komplett jetzt Gott gehören. Und Gott hat zu den Leuten gesagt: 3 Sachen dürft ihr dann nicht tun. So. Erstens, ihr dürft euch die Haare in der Zeit nicht schneiden. So, kein Schermesser darf drankommen. So, zweitens, ihr dürft absolut gar nichts von der Weinpflanze essen. Noch nicht mal die Haut, noch nicht mal den Kern, sagt Gott. So, also kein Olivenöl, kein Saft, keine Frucht, keine Rosine, kein Wein oder irgendwas. Oder auch kein anderes starkes alkoholisches Mittel. So, und ich finde es schon bemerkenswert, weil die Mutter hier sitzt und sich nichts mehr wünscht, als einen Sohn zu haben. Ne? Und jahrelang betet und jahrelang gedemütigt wird von ihrem Umfeld, so ein, weil Gott sie verschlossen hat. So ein, aber trotzdem, ihr Herz ist bei Gott. So ein, und im Endeffekt ist sie gesegneter als die Penina mit ihren vielen Kindern. So, weil ihr Herz ist bei Gott. So ist, und sie sitzt da und sie sagt: Wenn du mir das gibst, dann gebe ich es dir zurück. So, und dann soll es dir komplett gehören von Anfang an. So, ich werde das Kind stillen, ich werde es austragen, ich werde es stillen, und sobald ich es abgewöhnt habe von meiner Brust, so bringe ich es zum Tempel und da soll es bleiben. So. Und wir werden dann später noch lesen, dass sie noch 5 weitere Kinder kriegt. So, also Gott hat es aufgemacht, ihren Mutterschoß. So, und da bleibt er noch offen. Vers 12. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, da beobachtete Eli ihren Mund. Und Eli war damals der Richter zu der Zeit. Damals gab es noch keine Könige bei den Juden, da gab es Richter. Und wenn jemand einen geistlichen Streit hatte oder was heute Gericht ist, ne, wenn irgendjemand in Zank war und brauchte eine Lösung oder wenn es bestimmte Sachen zu regeln gab oder nicht richtig liefen, dann war das der Richter damals, zu dem man gegangen ist. So. Und Eli, Vers 12, während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halt doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lang geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und was hier passiert, ist was echt Besonderes. Weil damals zu der Zeit gab es kaum Menschen, die mit dem Herzen bei Gott waren, so, sondern die in ihrer Religiosität so mit einem Gott gelebt haben. Sie haben ihn akzeptiert in ihrem Leben, sie haben akzeptiert, dass er mächtiger ist als der Mensch, sie haben ihn als Autorität akzeptiert, so, der alles in seiner Hand hat und, ne, so, und der bestimmt, was des Menschen Zukunft ist. So, sie haben da ihr Vertrauen auch hingelegt und waren damit auch in Ordnung. Sie sind zu den Gottesdiensten gegangen, zu den Festen, sie haben geopfert, so, und sie haben auch gebetet. Aber du siehst hier eine Elix-Reaktion, dass nicht oft passiert ist, so, dass jemand im Herzen mit Gott gebetet hat. Sondern damals war es ganz normal, dass man halt ganz laut gebetet hat. So dass es jeder hört. So. Und selbst der Eli, das werden wir später sehen, und seine Söhne, so, waren echt keine gottgefälligen Menschen. Weil sie nur auf sich geguckt haben, so, wie sie Geld und Macht bekommen. So, weißt du, aber hier ist diese arme Frau, die nur niedergemetzt wird und seit Jahren für irgendwas betet, was sich noch nicht erfüllt hat. So ein Wunsch, der so im Herzen brennt. So, und weißt du, sie ist da und gibt einfach jedes Jahr aufs Neue alles. So. Und ich glaube, dass das kommt nachher, Vers 17. Da antwortete ihr Eli und sprach: Geh hin in Frieden, der Gott Israel gewähre dir deine Bitte. Also, du wirst das bekommen, was du erbittest. Sie sprach: Oh, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen, da machte sie sich früh auf und betete an vor dem Herrn, und sie kehrte wieder um und kam heim nach Rama. Und Elkana, der erkannte seine Frau Hanna, also die hatten sich den lieb abends, so erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde, und als die Tage um waren, da gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und der Mann Elkana, der zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hanna ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Tue, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Möge der Herr nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, dann nahm sie ihn mit sich hinauf, samt drei Jungstieren, ein Eva Mehl und einen Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe, der war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebetet, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete den Herrn an. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir uns irgendwas wünschen, so, und nur darauf warten, dass es passiert. Ob es jetzt irgendein Ding ist oder eine Person oder ein Kind oder ein Job, von dem wir immer träumen, so, oder eine Person, die zum Glauben kommen soll, für die wir jahrelang beten und zusehen, aber irgendwie passiert nichts, was wir sehen, ne? So, es gibt immer irgendwas, wo wir beten und beten, so. Und es gibt so eine Irrlehre, so, dass man bittet und dann soll man, und dann empfängt man, weil die Bibel sagt es so, ne? Und wenn das nicht passiert, dann hat man nicht genug Glauben, so. Aber steht da nicht, wer bittet, der bekommt sofort, so. Also manchmal dauert es Jahre, bis wir das bekommen, was wir erbeten. So, manchmal bedeutet es, dass wir halt in diese geistliche Schlacht ziehen müssen. So, und ich kenne bei mir, bei Dingen, für die ich lange gebetet habe, dass Gott gerade die Zeit dann genutzt hat, um mich zu verändern. So. Und diese Hanna ist einfach ein geistliches Vorbild für mich, weil ihre Liebe zu Gott ist so stark, dass sie auch ihre Familie Gott gibt. So, und dass sie halt den Wunsch hat, dass ihre Familie Gott ehrt mit ihrem Leben. So, und solche Eltern zu haben, kann einem nur zum Vorbild sein, sodass man selber zu Gott geht. So, und auch ihr Mann, wenn meine Frau zu mir kommen würde und sagen würde, hey, ich gebe jetzt den Timo, den habe ich Gott geweiht, Gott hat mir geschenkt und ich habe zu Gott gesagt, ich gebe ihn jetzt ins Kloster. Dann würde ich sagen, nee, das passiert absolut jetzt gar nicht. Aber es ist auch, der Mann hat eine geistliche Beziehung mit Gott. Und er geht hin und er weiß, wer Gott ist. Und lässt es hin. Jetzt mal weiter. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhört durch den Herrn. Mein Mund, der hat sich weit aufgetan über meine Feinde. Denn ich freue mich in deinem Heil. Und niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes geht nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen, die haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten, die haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen, die hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare, die hat Ziegen geboren, und die viele Kinder hatte, die ist verwelkt. Jesus hat auch gesagt, sei treu in den kleinen Sachen, ich erhebe dich über große. Er hat gesagt, wenn du der Größte sein willst, dann musst du erstmal der Kleinste von allen sein. Ich bin nicht gekommen, um zu regieren und zu herrschen, ich bin gekommen, um euch zu dienen, hat Jesus gesagt. Ich bin gekommen, um euer Sklave zu sein, um euer Vieh, das ihr zur Schlachtbank treibt. Gott sagt, wenn ihr stark seid und klug und reich, dann kann ich euch nicht benutzen. Weil ihr meint, alles zu haben und nichts mehr zu brauchen. Wenn ihr aber schwach seid und arm, und gebrochen, dann kann ich euch gebrauchen. Weil dann habt ihr ein Herz, das schreit, ich brauche was, ich brauche mehr. Und dann kann ich euch füllen und euch geben. Und ich finde es einfach wunderschön, wie sie das hier so sagt, die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen, die hungern nicht mehr. Die Unfruchtbare hat Ziegen geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und der Herr macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhebt er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter die Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Wir saßen in unserem Kot und im Dung der Welt und unserer Sünde. Und Jesus hat uns genauso rausgeholt, aufgestellt und hat gesagt, ihr werdet neben mir auf dem Thron sitzen. Ihr werdet im Haus Gottes leben. Ihr seid Prinzen und Prinzessinnen. Und ihr gehört zu meinem Volk. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen, die verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch, der vermag nichts, außer aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn, die werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird sein König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhören. Und Elkana, die ging hin, nach Rama zu seinem Haus. Der Knabe aber, der diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Ja, ich habe heute nicht viele Worte und mein Kopf ist auch wie Brei heute. Aber ich glaube, es ist heute auch nicht so dran, soweit der Text eh genug für sich redet. So, ich würde die Zeit heute super gern nutzen, einfach so zu beten. So, weil ich fühle mich gerade schwach und niedergebrettert. Und ich habe auch ein paar Gebete, die Gott nicht erhört hat. Und ich weiß nicht, so manchmal ist es einfach gut, wenn man halt zusammen irgendwie ins Gebet geht, so vor Gott. Und ja, die Gemeinschaft genießt, die da ist und die Möglichkeit. Und ja, wer in seinem Herzen beten will, der soll das machen. Und wer nicht, dann nicht.